Ja, einen schönen guten Morgen. Ein paar jüngere Gesichter, das freut mich. Und ich möchte euch, bevor ich die Predigt für die Erwachsenen halte, kurz die Geschichte von dem Schäfchen erzählen, das mit der Seilbahn fahren durfte. Wir waren ja letztes Jahr in den Bergen unterwegs, sind wir ab und zu mal, meine Frau und ich, und da waren wir wandern und wir wollten auf so einen großen Berg gehen. Und auf dem Weg dahin haben wir ein Schäfchen gesehen. Das war ganz allein, das saß auf einem Felsvorsprung und das war unheimlich süß. Und da haben wir gedacht, ach, wir gehen mal ein bisschen hin und gucken uns das näher an. Und als wir hinkamen, hat das Schaf versucht aufzustehen. Aber es konnte gar nicht mehr so richtig aufstehen und dann haben wir gemerkt, oh, das hat eine Verletzung. Und wir kennen uns ja mit Schafen überhaupt nicht aus und es hat uns nur leid getan und wir haben uns halt sitzen lassen und sind dann erstmal auf unseren Berg geklettert. Und als wir dann wieder zurückkamen, kamen wir wieder an der Stelle vorbei, wo das Schäfchen lag. Und es war plötzlich nicht mehr da. Und da haben wir gedacht, ach, das arme Schaf, was wohl mit dem passiert ist. Vielleicht ist es den Berg runtergefallen. Oder vielleicht ist ein Adler gekommen und hat es geholt. Das war ja noch ganz klein. Ja, und da haben wir, wie wir zurückgelaufen sind, haben wir uns dann Gedanken gemacht. Und dann kamen wir zu einer Hütte und bei der Hütte, da haben wir eine ganz große Schafherde gesehen. Das waren vielleicht 500 oder sogar 1000 Schafe da gewesen. Und eine Frau haben wir gesehen, das war die Hirtin, die hat auf die Schafe aufgepasst. Und da haben wir gesagt, ja, gehen wir jetzt zu der hin und erzählen ihr von dem kleinen Schäfchen. Dann sind wir hingegangen, haben ihr das erzählt und dann sagte sie, ja, das weiß ich schon. Das waren schon andere Wanderer da, die haben mir das auch gesagt. Und dann ist die Frau da hingegangen und die hat das Schäfchen, was hat sie gemacht? Die hat es genommen, hat es auf ihre Schultern gesetzt und ist dann mit dem Schäfchen zurückgelaufen. Das war ganz schön weit und das war auch ganz schön gefährlich. Also wir haben unsere Stöcke gebraucht, damit wir nicht hinfallen. Und die Hirtin, die hat das alles gut gemacht. Und die hat sich also wirklich toll um das Schäfchen gekümmert. Das war ja so alleine und so verlassen und die hat es wirklich toll abgeholt. Und dann hat sie uns erzählt, dass dieses Schaf dann, die waren ja oben auf dem Berg, dass dieses Schäfchen dann mit der Seilbahn in das Tal fahren durfte. Ja, das war die Geschichte von dem Schäfchen, das mit der Seilbahn fahren durfte. Wir mussten laufen, oder? Wir waren ja auch kein Schaf und wir konnten ja auch noch. Und das ist eine Geschichte, die erinnert mich an Jesus, an den guten Hirten, der auch sich um seine Schäfchen kümmert. Und wenn ihr da nochmal eine Frage da mit habt, dann könnt ihr eure Eltern oder Opas und Omas fragen, die können euch noch mehr darüber erzählen. So, wusstet ihr, dass eine wirkungsvolle Predigt gar nicht lange sein muss? Bei unserer heutigen Betrachtung werden wir auf eine Predigt stoßen, die nur 9 Worte lang war, zumindest in der deutschen Übersetzung, aber Auswirkungen auf Hunderttausende Menschen und sogar Tiere hatte. Habt ihr eine Idee, was das sein kann? Ja, wir haben ja während den Sommerferien eine freie Themenwahl, sonst haben wir fortlaufende Predigten. Wir sind gerade beim Lukas-Evangelium, aber heute durfte ich mir die Predigt und den Predigttext und das Thema selbst aussuchen. Und ich habe die Predigt heute überschrieben, Gott treibt Mission. Und ich möchte mit euch heute, Gott treibt Mission, einmal den Missionsgedanken anhand des Buches Jona verdeutlichen. Wir werden also durch das alttestamentliche Buch Jona gehen. Das hat nur 4 Kapitel und ich hoffe, die Predigt wird nicht so lange. Weil wir haben ja gehört, eine Predigt muss nicht lang sein, damit sie gut ist. Dann möchte ich den Missionsgedanken, Gott treibt Mission, neutestamentlich weiterführen. Und als drittes möchte ich dann diesen Gedanken, Gott treibt Mission, mit uns in Verbindung bringen. Aber lasst uns erst mal beten und dann schauen wir in den Text. Lieber Vater, wir loben und preisen dich und wir geben dir die Ehre, dass du ein Gott bist, der Mission treibt. Das wollen wir schon vorausnehmen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir verstehen, was dein Anliegen ist. Und wir wollen dich auch bitten zu verstehen, warum das wichtig ist und welchen Anteil wir daran haben. Bitte schenke Gnade, Herr, segne mich, wenn ich rede, segne uns, wenn wir hören und uns dann auch, wenn wir das Gehörte und Gelernte in der Praxis umsetzen. Amen. Ja, wenn ich sage, Gott treibt Mission, dann möchte ich mal kurz erstmal dieses Wort Mission mit euch betrachten. Mission hat den Ursprung in dem lateinischen Mittere, welches entsenden, schicken oder gehen lassen bedeutet. Und hierher oder hieraus leitet sich das kirchenlateinische Wort Mission ab, welches dann bedeutet Glaubensboten aussenden. Wenn wir also von einem Missionar reden, dann ist das jemand, der ausgesandt wurde, der gesandt wurde und der dann eine gewisse Botschaft auch überbringen soll. Das nur schon mal als Hintergrund. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr die Bibeln dabei habt, den Propheten Jona aufschlagen. Alten Testament bei den kleinen Propheten. Bei mir nach Amos und vor dem Propheten Micha. Hat nur vier Kapitel, vier kurze Kapitel. Und die kann man auch recht kurz durchlesen. Kapitel 1, Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. So beginnt dieses Buch des Propheten Jona. Und wir sehen eins ganz am Anfang, dass Gott derjenige ist, der alles auslöst, der alles veranlasst. Gott ist die treibende Kraft hinter dieser Aussendung, hinter dieser Mission. Es ist nicht der Mensch, sondern Mission geht immer von Gott aus. Nicht Jona beschließt zu gehen. Jona war ja ein Prophet und übrigens ist ein Prophet auch ein Bote, ein Gesandter Gottes, um anderen das Wort Gottes weiterzugeben. Und Jona war ein Prophet, der auch öfters schon zu den Israeliten gesandt wurde. Aber jetzt bekommt Jona einen ganz anderen Auftrag. Lieber Jona, ich habe einen Spezialauftrag für dich. Geh doch mal bitte nach Ninive. Und Ninive, das war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und die Assyrer, das waren die Feinde von Israel. Das schon mal als Hintergrund. Also, Mission beginnt mit Gott. Und damit es einen Missionar gibt, braucht es einen, der den Missionar aussendet. Und dieser Auftrag, der war, oder diese Sache war überhaupt nicht Jonas Idee. Der wollte sich vielleicht eher mit seinen Kindern beschäftigen oder er wollte irgendwas im Garten machen oder hatte sonst andere Pläne. Aber bestimmt war er überhaupt nicht daran interessiert, nach Ninive zu gehen, um dort zu predigen. Und wenn wir uns eines erstmal festhalten, dann ist es, dass Mission das Anliegen Gottes ist. Mission geht von Gott aus. Gott treibt Mission, aber er tut das durch Menschen. Gott beruft Menschen und in diesem Fall den Jona. Gott führt seine Mission durch Menschen aus. Und machen wir uns nichts vor, ich glaube, jeder Engel wäre besser geeignet gewesen als ein Prophet. Und wenn wir uns anschauen, dann würden wir auch sagen, da gibt es doch immer bessere und Leute, die können das viel besser als wir. Aber Gott gebraucht ganz normale Menschen und wir werden sehen, wie es auch bei dem Jona manchmal noch gemenschelt hat. Gott macht Menschen zu seinen Boten, zu seinen Missionaren. Also Gott hat das Anliegen der Mission, aber dazu setzt er Menschen ein. Und dann gibt Gott einen klaren Auftrag. Der Prophet Jona bekommt den Auftrag in diesem Fall: Lieber Jona, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, also gegen sie. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, sie lag im heutigen Irak. Und der israelische Prophet Jona wird von Gott nach Ninive gesandt, um dort die gegen die Stadt gerichtete Botschaft zu verkündigen. Also Jona wird nach Ninive geschickt, und zwar mit einem klaren Auftrag, das Gericht Gottes gegen diese Stadt zu verkündigen. Der Grund dafür war die Bosheit der Menschen von Ninive. Wir hatten das gleich am Anfang gelesen. Und was macht Jona? Er macht sich sofort auf. Er geht an den Hafen, kauft sich eine Fahrkarte für ein Schiff. Aber was ist denn das? Nach Ninive fährt doch gar kein Schiff. Wieso holt er sich nicht eine Karte für ein Schiff? Er geht in die falsche Richtung. Nach Ninive hätte er auf dem Landweg ungefähr 800 Kilometer nordöstlich gehen müssen. Und jetzt geht er nach Westen, sucht sich ein Schiff, das möglichst weit wegführt, nämlich er will Richtung Spanien. Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Und er kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Hatten wir nicht gerade gesagt, es gibt bestimmt bessere Missionare als den Jona? Bestimmt. Und er zeigt hier Gott, er hat einen Auftrag für ihn. Gott will ihn gebrauchen, er will ihn nach Ninive schicken. Und Jona hat nichts anderes zu tun, als auszureisen, in die andere Richtung zu gehen. Ich meine, mir passiert das ja auch manchmal. Wir wollten zum Beispiel mal nach München fahren mit dem Zug. Was passiert mir? Ich steige in den falschen Zug ein. Also so Sachen passieren mir auch. Aber das hat ja Jona hier wirklich absichtlich gemacht. Ne? Das war jetzt kein Fehltritt, das war wirklich pure Absicht. Aber Gott greift ein, er sendet einen Sturm. Gott ist ja der Herr, auch über das Wetter, über die Wind und die Wellen. Das haben wir auch beim Lukas-Evangelium schon gesehen. Das Schiff gerät in Seenot und die Leute auf dem Schiff fragen sich, was ist denn eigentlich hier los? Warum passiert uns das? Vers 10. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, zu Jona, was hast du denn da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Jona sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass es um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Und dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Nicht unbedingt so, wie wir uns eine Missionsreise vorstellen, oder? Kapitel 2, Vers 1. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Ja, Gott ist nicht nur der Herr über Wind und Wetter, auch über die Tiere. Und Gott trägt dem Fisch auf, Jona wieder an Land zu bringen. Kurzer Einschub. Wir hatten letzte Woche diese tolle Predigt von Ewald gehört, wo er Josef aus dem Alten Testament als Typus mit dem Herrn Jesus verglichen hatte. Und hier finden wir auch einen Typus, nämlich diese Tatsache, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, wird im Neuen Testament aufgegriffen und der Herr Jesus sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so war ich oder so werde ich auch 3 Tage und 3 Nächte im Grab des Todes sein. Ja, wenn du gerade die Bibel dabei hast und einen Blick in Kapitel 2 des Buches Jona wirfst, dann wirst du sehen, das ist ganz anders gesetzt, in den meisten Bibeln zumindest. Und die Frage ist, wusstest du, dass sogar der Prophet Jona einen Psalm geschrieben hat oder einen Psalm gedichtet hat? Und dieser Psalm, den finden wir hier in dem 2. Kapitel des Buches Jona. Du kannst auch dort dieses Psalmlied nachlesen, wir tun das heute nicht. Aber ich habe im Vorfeld bei der Vorbereitung habe ich gedacht, das ist ja wirklich ein interessanter Ort, wo manche Leute ihre Psalmen schreiben. Und das ist ein außergewöhnlicher Ort im Bauch eines Fisches. Also wirklich spannend, oder? Gut, kommen wir weiter. Ich hatte anfangs gesagt, dass Gott die treibende Kraft der Mission ist. Und nachdem Jona von dem Fisch an Land gespuckt wurde, beginnt die Geschichte von Neuem. Kapitel 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Gott gibt nicht so schnell auf. Und auch wenn der Prophet manchmal andere Wege geht, so gibt Gott ihm eine zweite Möglichkeit. Denn die Botschaft, die Gott hat, die muss diesem Volk, die muss an Ninive gerichtet werden, sie muss ihnen überbracht werden. Und diesmal gibt Jona seinen Widerstand auf und er reist nun in die aufgetragene Richtung. Und dann geht er eine Tagereise weit in die Stadt hinein und er spricht. Und jetzt kommt die Predigt, die in unserer deutschen Übersetzung nur 9 Worte hat. Er spricht: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das ist die ganze uns überlieferte Predigt. Gott warnt Ninive und wegen der Bosheit der Menschen dort will Gott Ninive zerstören. Und vielleicht denkst du gerade, das ist aber keine nette Botschaft. Jona hätte doch auch was Schönes, was Auferbauendes sagen können. Er hätte doch den Leuten erklären können, dass Gott alle Menschen liebt. Ja, das hätte er, aber dann hätte er nicht mehr die Botschaft überbracht, die er hätte überbringen sollen. Dann hätte er seinen Auftrag nicht mehr erfüllt. Die Botschaft Jonas war eine Gerichtsbotschaft. Warum wollte Gott diese Stadt zerstören? Und wir hatten es bereits am Anfang gehört, die Bosheit der Menschen hatte ein Maß erreicht, dass Gott nun Gericht üben möchte. Gott ist Gott und er hat das Recht zu richten. In der Bibel lesen wir, es wird ein Tag kommen. Die Bibel nennt ihn den jüngsten Tag, an dem Gott einmal die ganze Welt richten wird. Dann kann man fragen, ja, aber liebt Gott nicht diese Welt? Liebt Gott nicht alle Menschen? Wie kann er denn eine ganze Stadt zerstören? Ja, Gott liebt die Menschen und gerade weil Gott die Menschen liebt, deshalb sendet er ja seinen Missionar, seinen Boten dorthin. Er möchte die Leute warnen und mit dieser Warnung verbunden ihnen die Möglichkeit geben zur Umkehr, zur Korrektur. Gottes Liebe zeigt sich gerade darin, dass er die Augen nicht verschließt, sondern dass er das Gericht ankündigt und gerade dadurch, dass er eben seinen Boten nach Ninive schickt und die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Aber wir haben ja schon gehört, Ninive war eine böse Stadt, die Menschen waren böse. Und wenn wir jetzt ab Vers 5 die Reaktion der Menschen dort lesen, dann finde ich das unheimlich erstaunend. Da heißt es nämlich, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich ins Sack und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und jeder kehre um von seinem bösen Weg und von dem Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Das ist eine beeindruckende Reaktion, obwohl das so eine kurze Predigt war. Also, die Menschen nehmen Gottes Botschaft ernst. Es geht ihnen zu Herzen und sie zeigen das auch äußerlich durch Fasten und durch ihr ganzes Verhalten. Aber sie merken auch, wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen uns verändern und Gott um Gnade bitten. Vielleicht verschont er uns ja noch einmal. Und jetzt werden wir zwei unterschiedliche Reaktionen sehen. Einmal die Reaktion von Gott und dann die Reaktion des Propheten Jona. Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umgekehrt waren von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Gott, obwohl er es angekündigt hat, es wird passieren, lässt sich umstimmen und er hat Erbarmen mit diesen Menschen. Er vergibt ihnen und er vollstreckt nicht das Gericht. Und der Prophet Jona, ich könnte mir vorstellen, der war bestimmt mächtig stolz, dass er so einen Erfolg hatte als Missionar. Und wenn heute ein Missionar so einen Erfolg hätte, was würde der machen? Der würde erstmal einen Rundbrief schreiben, der würde Fotos machen von seinem Erfolg, er würde vielleicht ein paar Spenden einsammeln und dann würde in einer christlichen Zeitschrift noch ein Bericht über ihn erfolgen. Aber Jona, bei ihm war es irgendwie anders. Kapitel 4, Vers 1. Aber das verdroß Jona sehr und er war sehr zornig. Also irgendwie mit dem Jona, das ist irgendwie einer, der ist so ganz anders, oder? Was ist denn mit Jona los? Warum ist Jona jetzt sauer? Und er sagt es dann auch, Jona war sauer und zornig, weil Gott sein Gericht nicht ausgeübt hatte, sondern weil Gott ihnen vergab. Und genau das wirft Jona Gott vor, Vers 2 im 4. Kapitel. Und er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja auch nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich des Übels gereuen lässt. Verstehst du Jonas Haltung? Er wollte gar nicht, dass diese Menschen umkehren. Er wollte gar nicht, dass sie eine Chance bekommen, Buße zu tun. Lieber weg. Gott soll diese Leute richten. Wenn ich hingehe, dann kehren sie am Ende noch um. Und das ist die Haltung, die Jona hatte. Aber Gott hat zum Glück eine andere Haltung. Er möchte nicht den Tod des Gottlosen, sondern er möchte, dass er umkehrt und lebt. Und jetzt sind wir so im Schnelldurchgang durch dieses Buch Jona gegangen. Und wenn du dir zu Hause noch mal Zeit nimmst, diese vier kurzen Kapitel zu lesen, dann wirst du sehen, dass genau das der Inhalt von diesem Prophet Jona ist. Der wollte das gar nicht. Fassen wir es kurz zusammen. Jona, das Buch Jona zeigt einmal die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Es zeigt, dass Gott Bosheit richtet. Das Buch Jona zeigt aber auch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Gott warnt und ruft zur Umkehr auf. Erfolgt diese Umkehr, dann richtet Gott nicht. Und hier möchte ich noch mal kurz in den geschichtlichen Kontext eingehen. Gott sendet seinen Propheten nach Ninive, Und die gottlosen Assyrer kehren um, sie nehmen das Wort Gottes an, sie nehmen es sich zu Herzen. Zur Zeit, als der Prophet Jona lebte, war Israel geteilt in ein Nordreich, das wurde auch Israel genannt, und ein Südreich, das wurde Juda genannt. Und die Propheten Jona, Hosea und Amos unter anderem predigten im Nordreich Israel eine ähnliche Botschaft. Denn auch die Israeliten waren abgewichen von dem Weg, den Gott ihnen gesagt hatte. Und das Traurige ist, dass die Israeliten damals diese Botschaft nicht angenommen hatten. Sie haben nicht auf die Worte der Propheten reagiert. Und jetzt geht er ins Ausland zu den Nichtfrommen und die nehmen ausgerechnet die Botschaft an. Und die Geschichte geht dann weiter. Israel ist weiterhin nicht umgekehrt. Und dann im Jahr 722 vor Christus, etwa 50 Jahre später, kommen gerade diese Assyrer, die Gott hier verschont hat, und Gott gebraucht sie, um das Volk Israel zu richten und zu einem Ende zu führen. Wir beenden hier die Betrachtung des Buches Jona und springen rund 800 Jahre in die Zukunft. Da lese ich in dem Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gottes Mission geht weiter. Sie war immer im Laufe der Geschichte. Aber hier nimmt diese Mission Gottes einen Höhepunkt, in dem nämlich Gott seinen eigenen Sohn in die Welt schickt. Gottes Gnade und Barmherzigkeit zeigt sich auch in der Sendung seines Sohnes. Und so findet das Heilswirken Gottes seinen Höhepunkt in dem Kommen Jesu und dies insbesondere, als der Herr Jesus Christus stirbt und dann wieder von den Toten aufersteht. Und wenn wir jetzt kurz die Verbindung zu dem Hirten zum Anfang bringen wollen, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Auftrag. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt, um Menschen zu retten. Ja, Jesus war auch ein Missionar und er hat auch die Botschaft Gottes überbracht. Und übrigens war diese Botschaft gar nicht so anders. Wenn wir zum Beispiel im Markus-Evangelium lesen, Kapitel 1, Vers 15, da wird so seine Botschaft auch zusammengefasst. Da heißt es, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also auch Jesus ruft die Menschen zur Buße auf. Er will, dass die Menschen umkehren. Und machen wir uns nichts vor, die biblische Botschaft sagt ganz klar, dass nicht nur die Leute aus Ninive böse waren, sondern sie sagt, dass das trifft für jeden Menschen zu. Wenn wir das Urteil lesen, was Paulus im Römerbrief schreibt, da sagt er, da ist keiner, der gerecht ist, nicht ein einziger. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und obwohl das die Situation ist, möchte Gott doch, dass die Menschen umkehren und gerettet werden. Und damit es möglich ist, ist natürlich auf der einen Seite die Umkehr, die Buße von uns Menschen notwendig. Aber auf der anderen Seite braucht es auch ein Opfer, das Gottes Zorn befriedigt. Und das allein hat der Herr Jesus durch seinen Opfertod gebracht. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die letztendlich möchte, dass Menschen gerettet werden. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 3 ab Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott treibt Mission. Und der Höhepunkt der Mission Gottes ist die Sendung Jesu, der sein Leben in den Tod gibt. Das Motiv Gottes ist seine Liebe und Barmherzigkeit. Die Notwendigkeit ist die Sündhaftigkeit und Verlorenheit der Menschen und das Ziel ist die Umkehr und der Glaube an den Herrn Jesus. Und nachdem der Herr Jesus seinen Auftrag erfüllt hat, nachdem er gestorben und auferstanden ist, gibt er seine Botschaft weiter und er sendet wieder Missionare aus. Gott treibt Mission und jetzt gebraucht er zuerst die Apostel und dann die Gemeinde, um diese Botschaft weiterzutragen. Fangen wir bei den Aposteln an. So sandte Jesus zuerst die Apostel aus und übrigens Apostel heißt auch Gesandter, es ist ein Bote, um diese frohe Botschaft zu verkündigen. Wir lesen es an vielen Stellen, stellvertretend Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und die Botschaft war dann immer wieder die gleiche. Tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Und nachdem der Herr Jesus das stellvertretende Opfer vollbracht hat, ist das wirklich eine gute Botschaft. Hier ist Heil, hier ist Segen, hier ist Leben. Alles ist in dem Herrn Jesus Christus. Und dann wird das Anliegen durch die Gemeinde weitergetragen. Es endet nicht mit den Aposteln, sondern Gott möchte gerade die Gemeinde gebrauchen, damit diese Botschaft der Erlösung, der Vergebung, die Botschaft von Heil in Jesus Christus weiterhin nicht nur in die ganze Welt verbreitet wird, sondern überall da, wo die Gemeinde ist, in ihrem Umfeld auch weitergegeben wird. Gottes Wille ist klar für jeden Ort, und für jede Generation, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie sollen die Wahrheit also erfahren. Denn es ist ein Gott und Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Was war nochmal das Motiv? Es war die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die den Antrieb gibt für die Aussendung. Was ist die Notwendigkeit? Es ist die Boshaft und die Verlorenheit der Menschen, die zur Umkehr aufgerufen werden sollen und denen das Heil Gottes verkündigt werden soll. Und was war nochmal das Ziel? Das Ziel ist, damit Menschen umkehren und zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Zum Glück, Gott sei Dank, hat Gott sein Werk vollbracht. Und so haben wir heute eine wunderbare Botschaft, die wir weitergeben können. Heil und Rettung in dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Und das ist auch unsere Anwendung. Und die heißt, Gott treibt Mission durch uns. Gott treibt Mission durch uns. Gott treibt Mission durch uns. Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Wenn du den Herrn Jesus kennst, wenn du an ihn glaubst, dann möchte er dich gebrauchen, um diese Botschaft auch weiterzugeben. Dann bist du ein Missionar, ein Gesandter Gottes. Bitte verabschiede dich von der Vorstellung, dass nur so Leute wie Jona oder Paulus oder Petrus oder Hudson Taylor oder wie die Bekannten auch alle heißen, dass das die Boten, die Gesandten Gottes sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder versteht, ich gehöre auch dazu. Ich bin auch so ein Gesandter Gottes. Wir sagen manchmal, wenn wir von unseren Missionaren reden, das sind unsere Missionare. Das stimmt, das sind unsere Missionare, für die wir beten und die wir auch unterstützen. Aber nicht nur der Franz Silbereisen ist unser Missionar, sondern wir sind alle unsere Missionare, wir sind alle Gottes Missionare. Bei uns im Hauskreis, ich sag mal die Männer, der Fritz, der Bruno, der Jakob, der Heinrich und die Frauen, also alle sind unsere Missionare. Wir hatten ja noch einen anderen Missionar bei uns im Hauskreis, aber der wurde jetzt ausgesandt. Es war ausgerechnet unser ältester Teilnehmer im Hauskreis. Der wurde jetzt hier nach Hünfeld in ein Altenheim gesandt. Und dort ist er jetzt unser Missionar. Und ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen unbedingt dieses Verständnis, dass jeder da, wo er ist, von Gott hingestellt ist, um ein Zeuge, ein Botschafter Gottes zu sein. Wenn ich den Epheserbrief studiere oder den ersten Petrusbrief, dann wird für mich deutlich, dass für uns als Christen die Heimat im Himmel ist. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir denn noch hier? Petrus sagt, wir sind hier Fremdlinge. Ja? Wieso? Ja, Fremdlinge. Warum hat Gott uns denn hier gelassen und nicht gleich nach Hause geholt? Warum müssen wir manchmal so lange warten? Weil Gott noch einen Auftrag hat, weil Gott möchte, dass die Menschen auch durch unser Lebenszeugnis und auch manchmal durch unsere Worte etwas von ihm hören. Er hat uns hier gelassen, damit unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen auch von dem Herrn Jesus hören. Als ich einmal eingestellt wurde, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war, Heiko, da wurde ich gefragt, hast du einen Ruf in den vollzeitlichen Dienst? Und da war ich ganz mutig und habe meinen damaligen Leuten gesagt, weißt du, jeder von uns hat einen Ruf in den vollzeitlichen Dienst. Jeder von uns ist ein Vollzeitchrist. Und ich glaube, wir brauchen unbedingt dieses Verständnis. Mancher träumt vielleicht davon, einmal irgendwie Missionar zu werden und ausgesandt zu werden. Aber du bist doch schon ausgesandt. Gott hat dich dahin ausgesandt, wo du jetzt gerade bist, in dein Familienumfeld, in dein Arbeitsumfeld, in deine Nachbarschaft. Da hat dich Gott hingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Wir haben gerade bei uns in der Forstwirtschaft eine Riesenkrise. Und es ist wirklich unsicher, ob ich meinen Job behalten kann. Mein Chef sagt mir immer mal, ah, es geht nicht mehr lange. Und er wundert sich, dass ich so entspannt bin. Weil ich sage, weißt du, wenn Gott was anderes für mich hat, dann verliere ich hier meine Stelle und dann bin ich vielleicht woanders. Von daher bin ich da relativ entspannt. Und wenn Gott möchte, dass ich hier bleibe, dann wird er auch dafür sorgen, dass ich hier bleibe. Also das Erste ist, was wir, denke ich, wirklich verstehen müssen, Gott möchte durch jeden Einzelnen von uns seine Mission weitertreiben. Das Zweite, Gott treibt Mission, kopiere aber bitte nicht den Billy und den Willi. Billy und Willi sind nämlich begnadete Missionare, die sehr berühmt sind und die sehr gut von Gott gebraucht wurden. Und man könnte jetzt denken, um ein guter Missionar zu sein, muss ich so werden wie sie. Ich muss so reden wie sie, ich muss ihre Methoden anwenden wie sie. Aber das musst du gar nicht, weil Gott hat dich mit eigener Persönlichkeit, mit eigenen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet und er möchte dich so gebrauchen, wie du bist. Mir ist mal aufgefallen, oder ich habe mal eine Biografie von Paulus gelesen, wo man die ganze Erziehung und den ganzen Hintergrund von Paulus mitbekommen hat. Und dann sieht man, wie das, was er in seiner Kindheit und Jugend gelernt hat, sich in seinem Charakter verfestigt hat und sich dann auch auf seinen Dienst ausgewirkt hat. Aber weder ich noch ihr habt diese Erziehung wie Paulus und wir müssen ihn nicht kopieren. Wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten. Ich habe mal gehört, es soll sogar Leute geben, die das Evangelium durch Musik weitergeben. Die, so sag ich mal, so singende Evangelisten gibt es. Stell dir vor, ich wäre so ein singender Evangelist. Bei mir lachen ja schon die Leute, wenn ich laut die Lieder mitsinge. Das wäre Katastrophe. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir merken, wir haben unterschiedliche Begabungen, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und so werden wir auch unterschiedlich gebraucht. Es gibt offensive Leute. Es gibt Leute, denen macht es Spaß, von Haus zu Haus zu gehen. Es gibt Leute, die gehen gerne auf eine Fußgängerzone und da passieren manchmal Dinge, das ist einfach wunderbar. Ich war mal bei einer Freiversammlung in der Fußgängerzone dabei, da wurde eine Frau angesprochen und innerhalb 5 Minuten hat sie ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben. Es gibt Leute, die können das und denen macht es Spaß. Und dann gibt es die Stilleren, die vielleicht jahrelang sich um eine Person kümmern, ihr zuhören, vielleicht gar nicht so viel sagen, für sie beten, aber irgendwann sprechen sie über den Glauben und jemand kommt zu dem Herrn Jesus. In der Gemeinde, in der ich zum Glauben kam, hatten wir eine Missionarin und die hat nie gepredigt. Es war die Else Bender. Und die Else, jetzt geht es mir schon wie dem Martin, der immer mal weinen muss, aber die Else war eine ganz treue Frau. Wir hatten samstagabends immer evangelistische Gottesdienste. Und die Else war immer in der Küche zuständig und sie hat immer für leckeren Kuchen und Tee gesorgt. Und sie hat den Rahmen gebildet, damit die Leute danach nicht heimgegangen sind, sondern da geblieben sind und da fanden die besten Gespräche statt. Das war eine tolle Missionarin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das tun, was Jesus uns sagt. Und dass wir uns nicht verbiegen und jetzt meinen, wir müssten so sein wie andere, sondern dass wir das, was Gott uns gegeben hat, unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten, auch einsetzen. Wir sind nicht wie die Zeugen Jehovas, die alle das Gleiche tun. Die gehen alle auf die Straße und stellen sich zu zweit dahin oder gehen zu zweit von Haus zu Haus. Wir sind Individuen Gottes. Er hat uns mit Persönlichkeiten ausgestattet, ganz unterschiedlich gemacht. Und wenn wir diese Vielfalt nicht ausnutzen, meinen, wir müssten alle gleichgetaktet sein, dann verlieren wir sehr, sehr viel. Ein drittes, Gott treibt Mission. Bevor du rausgehst, geh erst mal rein. Bitte warte noch einen Moment, bevor du dich jetzt auf den Weg nach Frankfurt machst, um auf der Zeil zu predigen. Jeder Missionar hat einen Auftraggeber, jeder Gesandte einen Sender. Und darum ist es wichtig, im Gespräch mit dem Herrn zu sein. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist das eine Missionsbewegung, die vom Heiligen Geist geführt wird. Der Heilige Geist hat gesagt, jetzt macht das und tut das. Er hat die Türen geöffnet. Es waren nicht die Leute, die gesagt haben, jetzt machen wir mal. Sie waren oft im Gebet und haben im Grunde gewartet, wo Gott irgendeine Tür öffnet. Also wenn du deine Berufung als Missionar erkannt hast, dann laufe nicht planlos hin und her, Hauptsache du bist irgendwie beschäftigt, sondern geh doch erstmal in die Stille, in das Kämmerlein und sprich mit dem Herrn. Bevor wir mit den Leuten reden über Gott, sollten wir mit Gott über die Menschen reden. Und deswegen beten wir ja auch für die Menschen in unserem Umfeld. Angefangen in der Familie, den Arbeitskollegen, den Nachbarn. Wir beten, dass Gott uns hilft, ein Leben zu führen zu seiner Ehre. Klammer auf, wir müssen aber nicht vollkommen sein, bevor wir irgendwas für den Herrn tun können. Klammer zu. Und wir beten auch um Möglichkeiten, die Gott uns gibt, anderen von Jesus weiterzusagen. Wir beten für offene Türen und für offene Herzen. Und wenn Gott dann Gnade schenkt, dann ist der richtige Zeitpunkt auch gekommen. Es ist bei uns auf der Arbeit nicht so, dass ich meinem Chef jeden Tag von Jesus erzähle. Aber manchmal kommt er setzt sich hin und er fragt mich, was bedeutet dieser Bibelvers? Und dann können wir darüber reden. Ich bin jetzt 25 Jahre im Betrieb und wir haben nie bei einer Weihnachtsfeier über den Glauben geredet. Bis bei der letzten Weihnachtsfeier, bis plötzlich irgendjemand anfing, ich glaube, es war sogar der Chef, und dann konnte ich erklären, was ist das Evangelium? Weil er hat da irgendwie angefangen, mich zu loben und so weiter. Und ich konnte ihm sagen, das stimmt alles nicht. Ich bin ein Sünder und ich bin nur durch die Gnade Gottes errettet. Und die ganzen Arbeitskollegen saßen da und konnten das mithören. Und das sind Dinge, die kann man nicht aufbrechen, die kann man nicht mit Gewalt herbeiführen, sondern da ist es, glaube ich, immer wieder wichtig zu beten und auf den Zeitpunkt zu warten, den Gott auch schenkt. Wir hatten mal einen T-Mobil-Einsatz in Gelnhausen. Und ich war damals in der Zeit, hatten wir zum Beispiel für die Moslems gebetet, auch in der Stadt. Und einmal war es dann so, da war dieser T-Mobil-Einsatz und plötzlich kam ein Mann herein, der Interesse gezeigt hat. Und im Gespräch stellte sich dann heraus, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, aber er war der Leiter der Moslems von Gelnhausen. Der kam plötzlich ins T-Mobil. Und ich denke, das soll uns einfach ermutigen, immer wieder zu beten für unsere Stadt, für die Menschen in unserem Umfeld. Und ich glaube, das ist auch was, was wir hier im Gottesdienst, was wir in unseren Gebetsstunden immer wieder vor den Herrn bringen sollten. Gerade dieses Anliegen, dass Menschen den Herrn kennenlernen, dass er wirkt, dass er die Türen öffnet und dass der Herr uns gebraucht, auch wenn wir uns manchmal vielleicht so anstellen wie Jona. Gott möge Gnade schenken, dass wir das wirklich verstehen. Gott hat einen Plan für uns, er möchte auch uns gebrauchen. Ich möchte euch entlassen mit drei Fragen. Und diese drei Fragen, die könnt ihr vielleicht heute Nachmittag beim Spaziergang oder beim Kaffee trinken oder vielleicht auch auf der Heimfahrt nicht nur für euch beantworten, sondern auch ja, vielleicht mit eurem Partner besprechen und in eurer Familie. Die erste heißt, ist es für dich eine neue Erkenntnis, dass du ein Missionar bist? Ist das für dich eine neue Erkenntnis, dass du ein Missionar bist? Die zweite, welche Art des Missionierens liegt dir und welche nicht? Welche Art des Missionierens liegt dir und welche nicht? Und die dritte, wie wichtig ist es für dich, für die Menschen in deinem Umfeld zu beten? Wie wichtig ist es für dich, für die Menschen in deinem Umfeld zu beten? Wie kannst du es umsetzen, dass du es auch regelmäßig tust, dass es jetzt nicht eine Einmalfliege ist, irgendwas, was du nur mal kurz machst und dann wieder versandet, sondern wie kannst du das auch umsetzen, dass du dieses Anliegen beibehältst? Das Motiv für unseren Missionsdienst ist die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Die Notwendigkeit ist, die Menschen brauchen den Herrn Jesus. Ohne Jesus ist der Mensch verloren. Und das Ziel ist die Rettung, die Sündenvergebung und das ewige Leben. Denn so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wollen wir noch beten? Stimmen wir ruhig dazu auf. Vater, wir preisen dich und loben dich, dass du die Menschen liebst. Und das ist der Grund, warum du auch deine Gemeinde in diese Welt gestellt und uns in diese Welt gesandt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir an diesem Auftrag teilhaben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns seinen Platz und seine Art findet, ja, diesen Auftrag, den er von dir, den sie von dir bekommen hat, auch umzusetzen. Wir bitten dich um Gnade, Herr, in unserem engeren Umfeld, dass du Herzen öffnest, dass du Ohren öffnest, aber auch für unsere ganze Stadt, für unser ganzes Land, dass du Gnade gibst, Herr, dass Menschen dich erkennen, dass neue Gemeinden entstehen, dass dein Name geehrt wird. Danke, Herr, für deine Hilfe und bitte begleite uns jetzt weiterhin, dass wir auch das, was wir heute gehört und gelernt haben, in unserem Leben umsetzen. Mit deiner Hilfe und zu deiner Ehre. Amen.